Für die heutige Sendung bin ich bei Max Weber fündig geworden. Wer Politik treibt, erstrebt Macht. Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Das schreibt der deutsche Soziologe im Jahr 1919. Willkommen, knapp 100 Jahre später, sagt Rainer Geiger.
Eine hierzulande seltene Spezies sind Ex-Politiker und Ex-Politikerinnen, die aus freien Stücken ihren Bohrer weggelegt haben, ohne goldenen Handshake oder lebenslangen Versorgungsposten. Ein derart seltenes Exemplar hatten wir in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen 2018 bei einer Montagsrunde zu Besuch. Die erste grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin im Land Salzburg zieht eine persönliche Bilanz. Bis zur Landtagswahl im April 2018 war sie die Stellvertreterin des Salzburger Landeshauptmannes. Bei der Wahl kamen die Grünen auf knapp 10%, ein durchaus beachtliches Ergebnis. Eine Wahl zuvor, 2013, hatten sie aber mehr als 20% erreicht. Sie wurden also praktisch halbiert, worauf Astrid Rössler zurückgetreten ist. Rössler ist gelernte Juristin, eine Frau, die in ihrem ganzen politischen Leben kaum jemanden kalt gelassen hat. Zuvor war die ausgebildete Mediatorin lange in der Landesumweltanwaltschaft. Als Sprecherin der Salzburger Flughafenanrainer hat sie sich erstmal in der breiten Öffentlichkeit einen Namen gemacht. 2009 kam Astrid Rössler als Quereinsteigerin in den Landtag. Sie wurde zwei Jahre darauf Landessprecherin der Grünen. Bei der vorgezogenen Landtagswahl 2013 war die Leiterin des Untersuchungsausschusses zum Salzburger Finanzskandal grüne Spitzenkandidatin. Die Grünen erzielten mit ihr mehr als 20% der Stimmen und damit das beste Ergebnis auf Landesebene. Sie kamen damit erstmals in die Salzburger Landesregierung. Mein Kollege Stefan Walli wollte von der nunmehrigen Privatperson Astrid Rössler wissen, was sie in ihrer Regierungszeit über das Land Salzburg gelernt hat.
Astrid Rössler, herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek.
Dankeschön für die Einladung, freut mich sehr.
Es ist eine große Ehre für uns, dass Sie jetzt nach Ihrem Ausscheiden aus der Politik noch bereit waren, mit uns zu sprechen. Es gibt so Stereotype, dass Salzburg besonders konservatives Bundesland wäre, dass in Salzburg besondere fürsterzbischöfliche Strukturen existieren würden. Stimmen diese Klischees eigentlich tatsächlich?
Ich glaube schon, ja. Also es stimmt, einiges dieser Bilder stimmt. Das Konservative, das stark kultur- und traditionsbezogene Salzburg ist die eine Seite. Aber Salzburg hat gerade auch im Umweltbereich eine sehr lange Tradition, sehr engagierte, wichtige Themen früh aufzugreifen. Die Anti-Atom-Bewegung ist sicher ein Meilenstein gewesen. Aber auch Bürgerinitiativen, die für lange interessante, aber auch sehr spannende und kontroverse Debatten geführt haben. Salzburg-Ring, also auch das Thema Motorsport, begleitet uns in Salzburg fast bis heute. Und das ist so das bunte Bild von Salzburg. Aber auch 2015, wie die Flüchtlingsströme durch Salzburg gezogen sind. Ich glaube, das war auch ein Meilenstein im Bürgerbewusstsein und in der Chance, Engagement zu zeigen für Salzburg. Es war, ein sehr wichtiger Lernschritt.
Sind wir da vielleicht manchmal etwas romantisch, wenn wir über Bürger-Bürgerinnen-Engagement reden? Dass wir die Dinge hervorheben, die uns auf den ersten Blick für uns nahestehen. Ist es nicht so, dass sehr viel Bürger- und Bürgerinnen-Engagement auch für ganz andere Dinge sind, die nicht jedem gefallen?
Gerade über die Frage habe ich lange nachgedacht. Es gibt verschiedenste Facetten, die man sehr sorgfältig differenziert sehen soll. Es gibt das Engagement für die Eigeninteressen, Umfahrung vor der Haustür. Klar, da ist jemand betroffen und engagiert sich, meldet sich, bringt sich ein oder steht auf und rebelliert. Es gibt viel Engagement im Verborgenen, das, glaube ich, zu wenig wahrgenommen und zu wenig geschätzt wird. Es gibt in Wahrheit sehr viel soziales, ehrenamtliches Engagement, relativ verborgen. Es gibt aus meiner Sicht derzeit deutlich zu wenig spürbares Umweltengagement in den jüngeren Generationen. Es ist beinahe ein etwas überaltetes Thema, was ich sehr bedauere. Ich glaube, da fehlt ein Impuls. Es gibt Engagement abseits der Medienlandschaft und das verzerrt das Bild. Lobbying oder groß engagiertes Engagement dringt bis in die öffentliche Wahrnehmung, aber vieles bleibt verborgen und das halte ich manchmal sogar für den wertvolleren Teil an Bürgerengagement.
Dieses verborgene Engagement, was soll ich mir darunter vorstellen?
Es gibt moderne Initiativen im städtischen Wohnen von Stadtteilvereinen, Stadtteilfesten, Urban Gardening, Guerilla Knitting, also alles, das so ein etwas lustvolles, spitzbübisches Zusammenleben, modernes Stadtverständnis zum Ausdruck bringt, von dem man eigentlich fast nur als Insider etwas mitbekommt. Da sehe ich aber eine Qualität im Zusammenleben, die wichtig sein wird, um auch die Themen, die auf uns zukommen, in Zukunft besser zu lösen und auch den politischen Akteuren ein paar Handlungsmuster auch nahe zu bringen.
Astrid Rössler zeichnet ein Bild darüber, was sie in der Landesregierung über Umweltengagement in einem konservativen Land erfahren hat. Über zivilgesellschaftliches Handeln und Bürgerbewusstsein. Über Bürgerinitiativen, Eigeninteresse und die Rolle der Medien. Über ehrenamtliche Aktivitäten im Verborgenen, das Gemeinwohl und das Rücksichtnehmen.
Ich gehe nochmal auf das zurück, dass es bestimmte Bürger-Bürgerinnen-Initiativen gibt, die eine höhere Chance haben, von der Politik gehört zu werden als andere.
Zum Teil sind es sehr kontroverse Themen. Medien sind sehr stark auf Negativberichte, Eskalierungsjournalismus, wo wirklich Aufruhr gebracht wird oder auch gefördert und erzeugt wird. Und diese Note am Bürgerengagement, die finde ich ein wenig gefährlich, weil da werden oft überzeichnete Standpunkte transportiert, die eine sachliche Lösung oder auch einmal ein Prüfen der Fakten schwierig macht. Das sind derzeit die Projekte im Bereich Energieerzeugung, das ist Infrastruktur im Bereich Verkehrsinfrastruktur, wo ich glaube, dass wir neue Modelle brauchen für eine Versachlichung.
Wie könnte sowas ausschauen? Es ist wahrscheinlich doch ganz normal, dass man als Bürger, Bürgerin stärker auf eine größere Bedrohung reagiert. Also diese Versachlichung klingt natürlich vernünftig, aber ist es realistisch?
In den Zusammenhang zu stellen, also aus der eigenen Betroffenheit auf die nächste Ebene. Und da fehlt derzeit für mich eine stärkere Debatte über das gemeinsame öffentliche Interesse. Früher waren das selbstverständliche Begriffe wie Allgemeinwohl oder Gemeinwohl. Da gibt es derzeit eine ganz starke Aversion gegen den Begriff, den ich aber für extrem wichtig und wertvoll halte. Und wir müssen von der Individualisierung der Themen stärker wieder auf die übergeordnete Ebene. Politik oder auch eine Gemeinschaft hat die Aufgabe, sich um alle zu kümmern und auch gemeinsam für das Wohl aller zu sorgen und nicht nur für die starken Einzelinteressen.
Einer dieser Gründe, warum Menschen vom Gemeinwohl ein bisschen abgestoßen sind, ist so das, was unter dem Begriff jetzt müssen wir uns wieder unterordnen, jetzt wird meine individuelle Freiheit eingeschränkt. Es schwingt so ein wenig immer, glaube ich, für viele Menschen mit so dieses Gefühl der, ich werde wieder erzogen. Warum kommt es dazu, dass Begriffe wie das Gemeinwohl skeptischer gesehen werden?
Ich sehe noch ein zweites Argument, das ist der Begriff der Gemeinwohlökonomie, der geradezu reflexartig und panikartig, sage ich jetzt von allen Konservativen, speziell von einer ÖVP, abgelehnt wird, was ich für ungerechtfertigt halte, weil in Wahrheit das Thema öffentliche Interessen nichts anderes ist, weil als genau dieser Blick auf die gemeinsamen Interessen. Also ich denke mir, es wäre völlig illusorisch zu glauben, dass ein Mensch, der in einer Gemeinschaft lebt und kaum ein anderes Individuum ist so voneinander abhängig wie der Mensch. Also wir nähern ja geradezu die Illusion, der Mensch ist auf nichts und niemanden angewiesen, das ist falsch. Von der Geburt bis zum letzten Atemzug bedürfen wir anderer Menschen. Und das auszublenden und so zu tun, als müssten wir auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen. Ich bin es auch mit dem Begriff aufeinander schauen, aufeinander Rücksicht nehmen. Und das nicht nur, wo man lebt, sondern vor allem auch im Kontext über Österreichs Grenzen hinaus. Und da gibt es extrem viel zu tun und das spüre ich, da mache ich mir auch Sorgen, dass das derzeit ziemlich ausgeblendet wird.
Vorher haben Sie erwähnt, dass die Jugend weniger präsent ist in Umweltinitiativen. Ist da während Ihrer Zeit in der Politik das feststellbar gewesen, dieser Trend, oder vergleichen Sie da über Jahrzehnte hinweg? Und was könnte der Grund sein, unterschiedliches Engagement über Generationen hinweg zu sehen?
Vielleicht verklärt sich auch immer so der Rückblick auf das eigene Leben 1977, 87, so in dieser Zeit, wo die Umweltbewegung in Österreich so stark war. Da war es ein Thema für alle Altersgruppen und sehr viel auch für junge Menschen. Diese Stärke im Engagement für Umweltthemen spüre ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite habe ich in den letzten 5 Jahren sehr bewusst viele Schulinitiativen gefördert, wo es um Umweltunterricht gegangen ist und das hat reißenden Absatz genommen, quer durch alle Schulstufen. Mhm. Der Wunsch ist dann doch da oder auch sobald es angeboten wird, wird es angenommen, aber so im Sinne von vereinsmäßiger Organisation, es gibt Critical Mass für Radfahrer, es gibt die Food Cops, die ein anderes Verständnis von Konsum und Lebensmittelbeschaffung haben, es gibt die Erdlinge, also es gibt schon viele Einzelinitiativen, aber nicht mehr so präsent und nicht mehr politisch aktiv, sondern eigentlich eher etwas zurückgezogen.
Wenn wir von diesem Beschreiben der Salzburger Zivilgesellschaft weitergehen, wie sich Bürger und Bürgerinnen engagieren, hin zu dem, Wenn man was umsetzen will in Salzburg, jetzt ist es nicht so, dass Sie sich immer Projekte ausgesucht haben, die sehr einfach umzusetzen waren. Man hat natürlich aus den Zeitungen eine Idee, es ist gescheitert an dieser oder jener Mehrheit. Vielleicht gibt es da einen Blick, der ein bisschen umfassend ist. Was waren die größten Hürden für Ihre Projekte?
Viele der wichtigen Projekte waren logistische Prozesse, also ein Raumordnungsgesetz zu novellieren, ist dann etwas, was man am Schluss auch in einen Gesetzestext gießen muss. Das ist schon ein aufwendiger Prozess, als wenn ich an andere Projekte denke, wo es um, sag jetzt, Bewusstseinsbildung geht. Es gibt sehr viele Beteiligte und natürlich auch sehr viele starke Interessen, Interessensgruppen, Einzelinteressen, die in so einen Prozess hineinwirken. Die Widerstände sind dort am größten, wo sich etwas verändern soll, aber das ist auch nicht neu, das ist menschlich. Und wo auch wirtschaftlich Interessen betroffen sind. Also ob Bauland unbefristet gewidmet bleibt und damit im Wert steigen kann und es im Belieben eines Grundeigentümers bleiben kann, ob er es verkauft, nutzt, bebaut oder was auch immer macht, wo wir so eine Knappheit haben an Bauland, da geht es schon um massive wirtschaftliche Interessen, da geht es um Brancheninteressen, also da braucht man sich keine Illusionen zu machen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich das Thema Ortskernstärkung, Geschäfte im Ortskern behalten versus neue Einkaufszentren und Parkflächen auf der grünen Wiese am Kreisverkehr. Auch da geht es um ziemlich starke wirtschaftliche Interessen. Da ist auch der Widerstand spürbar. Und auch natürlich zum Teil die Rolle der Medien, die das bewertet, kritisiert oder für unmöglich erklärt. Also unterschiedlichste Nuancen, wie auch die öffentliche Meinung das fördert und aufbereitet oder auch noch eine weitere Hürde sein kann.
In dieser Ausgabe von Radio Bob ist die ehemalige Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler zu Gast. Sie zieht Bilanz über ihre Erfahrungen als Regierungsmitglied, über Interessen und Kräfte, die auf die Politik einwirken, aus Wirtschaft, Medien und etwa von Seiten der Grundeigentümer. Und sie erzählt von den Hürden, welche eine Politikerin bei der Umsetzung ihrer Politik überwinden muss.
Wenn man über wirtschaftliche Interessen redet, klingt das sehr abstrakt. Wie treten diese wirtschaftlichen Interessen auf? Dahinter stecken ja rationale, vernünftige, nachvollziehbare Standpunkte und Interessenslagen. Kann ich mir Salzburg da so vorstellen, dass da ein relativ rationaler, ruhiger Umgang miteinander herrscht, wenn solche Interessen aufeinanderstoßen?
Unterschiedlich. Also es gibt auch hitzigere Debatten, es gibt Arbeitskreise, es gibt auch Vorsprachen, wo jemand sagt, ich möchte einen Termin, ich will das Thema erörtern und sehr deutlich seinen ureigensten Standpunkt vorbringt, wo ich immer wieder auch bemüht habe, auf die unterschiedlichen Sichtweisen hinzuweisen oder auch auf die Interessen anderer. Also auch bestimmte Konzerne sind ja nicht alleine die Wirtschaft, sondern sind ja auch im Mitbewerb mit anderen Handelsstrukturen und auch auf das hinzuweisen. Es sind sehr viele Gespräche, es sind aber natürlich auch Einflüsse, die jetzt nicht direkt an mich herangetragen werden, sondern zum Beispiel auch an einen Regierungspartner. Oder auch allenfalls über Medien zum Teil auch gesteuert werden.
Es gibt so manche Mythen. Einer dieser Mythen ist, dass man in der Politik wenig bewegen kann, weil es gibt einen Beamtenapparat.
Ich glaube, fast alle Facetten kennengelernt, von gewissem Misstrauen oder auch anderer Meinung, unterschiedlicher Meinung, bis hin zu einer großartigen Zusammenarbeit, die wirklich motivierend und noch einmal, sage ich, ein Ansporn war, noch mehr umzusetzen, wo ich gespürt habe, wenn eine ganze Abteilung oder zwei Abteilungen, die zusammenarbeiten, voll hinter dem Thema stehen und sagen, endlich, das können wir jetzt angehen. Das ist wie ein Stall voller Rennpferde, wo man die Tür aufmacht und sie ziehen los. Das war wirklich gerade im Energiebereich, im Klimaschutz, das war die helle Freude.
Es gibt dann natürlich auch noch andere Hindernisse, wenn man etwas umsetzen will. Manche Hindernisse sind kulturell. Eine grüne Frau, die etwas zu sagen hat. Man stellt sich das natürlich vor, dass das zu Problemen führt.
Es ist themenabhängig. Ich glaube, bei den weicheren Gesellschaftsthemen werden Frauen sehr selbstverständlich als Vertreterinnen von bestimmten Familienthemen gesehen. Dort, wo es ins Technisch-Juristische geht, ist es vielleicht etwas ungewöhnlicher. Wo ideologische Unterschiede dazukommen, sage ich, in Salzburg gibt es bekanntermaßen sehr viele ÖVP-Bürgermeister und das in der Raumordnung ist jetzt am Anfang nicht die Traumkombination. Das spürt man auch, dass da Vorbehalte sind, gewisses Misstrauen oder auch, ja, also auch eine gewisse Befürchtung. Jetzt kommt da eine, die will in der Raumordnung was verändern. Das ist eine Frage auf der persönlichen Ebene, die andere Position auch anzuhören, ernst zu nehmen, auch zu verstehen, dass hier unterschiedliche Zugänge sind. Alles lässt sich nicht ausräumen, vieles lässt sich aber auf einer menschlichen Ebene sehr wohl diskutieren und dem anderen auch das Gefühl zu vermitteln, wir haben Unterschiede, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten und ich nehme deine Position als Bürgermeister der Gemeinde ernst und es ist mir auch ein Anliegen, für die Gemeinden etwas Gutes zu tun.
Sie haben ja immer gesagt, Sie wollen in der Landesregierung einen anderen Politikstil leben. Sie haben ja über die Landesumweltlandschaft, über Mediatorenausbildungen und über andere persönliche Erfahrungen, den er immer gelebt. Inwieweit kann man diesen Politikstil in der Politik beibehalten und damit die Politik mitformen? Oder inwieweit muss man nicht doch alle 6 Monate einen weiteren Kompromiss machen?
Eine wichtige Frage: Kann man mit dünner Haut in der Politik überleben? Und ich bin in die Politik gegangen mit diesem Anspruch, zu sagen, ich will nicht abstumpfen, ich will nicht zynisch werden oder ungeduldig, sondern ich will mir das bewahren, was für mich der Anspruch war, auch mit Themen und mit Menschen sorgfältig, wertschätzend umzugehen. Und ich spüre, dass ich das bis zuletzt auch so gelebt habe. Und auch mit dieser dünnen Haut, auch mit der Verwundbarkeit bis zuletzt auch meine Themen verfolgt habe und auch für die Dinge gekämpft und eingetreten bin, für die mir wichtig waren. Das hat mir auch den Schritt aus der Politik heraus, glaube ich, erleichtert, zu sehen, dass ich mich nicht verändern musste oder auch nicht verändert habe. Ich bin, glaube ich, ziemlich die gleiche geblieben vor der Politik und so fühle ich mich jetzt auch, also in der gleichen Art der Wahrnehmung oder auch Zugang zu den Themen.
Manche Illusionen über Bord geworfen?
Ich würde sagen, manche Dinge, wo schon andere, vielleicht andere Erwartungen waren, die dann enttäuscht werden. Aber Enttäuschung hat ja auch was zu tun, dass man Dinge falsch eingeschätzt hat. Manches ist geklärt worden. Mit dem Tempo hatte ich am meisten Schwierigkeiten, dass einerseits eine Riesenfülle an Themen da ist und gleichzeitig ich gewohnt war, fachlich mich sehr intensiv auseinanderzusetzen, mich in die Materie hineinzuarbeiten und Dinge erst dann auch freizugeben, wenn sie mir ausgereift und gut waren. Also das war vielleicht dieser Zwiespalt zwischen Fülle und Geduld, den ich auch gelernt habe.
Welches Gefühl ist es, jetzt wieder Privatperson zu sein? Erleichterung?
Es ist noch ein bisschen neu, ich gewöhne mich noch daran. Ich bin einfach noch sehr stark verbunden, nicht nur mit den Grünen, sondern auch mit den Themen. Ich lese natürlich genauso noch die Zeitung und schiele so ein bisschen hinein.
Astrid Rössler, bitte herzlichen Dank.
Danke.
Danke auch an Stefan Walli fürs Interview. Radio Bob gibt es mindestens jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Radiofabrik und 14-täglich am Samstagmittag auf Radio Proton. Jederzeit zum Nachhören im Internet. Mehr dazu auf den Webseiten der Radiofabrik und der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. jung-bibliothek.org